Listen, liebe Gemeinde, sind doch was Schönes, oder? Nicht so. Manche freut sich an Listen. Ich weiß, dass einige hier sitzen, die Listen gern haben. Ich kenne ja meine Kirchengemeinderäte, die haben sehr gern Listen. Aber nicht nur die. Listen sind geschickt, da kann man Sachen aufschreiben, dann braucht man nicht mehr dran denken, dann muss man sich nicht nur auf sein eigenes Gedächtnis verlassen. Listen, da kann man Sachen strukturieren, kann manchmal ganz praktisch sein. Ich bin sicher, ihr habt alle eure Listen in eurem Alltag. Was habt ihr so für Listen, die euch jeden Tag begegnen oder immer wieder? Einkaufsliste war die erste, an die ich auch gedacht habe. Aufschreibe, was man einkaufen will, sonst stehst du im Laden und vergisst dann doch irgendwas. Gell? Also man braucht eine Einkaufsliste, ganz sicher. To-Do-Liste im Job wahrscheinlich oder vielleicht auch privat, aber auf jeden Fall im Job kriegt man manchmal eine To-Do-Liste geschrieben von seinem Chef. Oder ich habe jetzt nach dem ersten Gottesdienst gelernt, dass manche auch ihrem Chef eine schreiben. Also so kann man es auch machen mit der To-Do-Liste. Genau, die gibt's auch, ja. Fehlerlisten, genau, beim Chef, ja, dem Chef nachschreiben, im Geschäft, ja, Fehlerlisten, wo aufgeführt wird, das alles. Es ist auch eine Liste quasi, Fehlerlisten, also ein Ticket quasi, wo man verteilt, gell, und dann muss man Fehler abarbeiten, das kennen manche auch, genau. Ich habe jetzt Fehlerlisten auch so verstanden, dass man die eigenen Fehler vielleicht auflistet, wer weiß, aber das, ja. Das jetzt, vielleicht listet man da dann doch eher die guten Sachen auf für sich selber. Sowas wie Vorsätze für ein neues Jahr, die schreibt man ja vielleicht auch irgendwie auf, sonst hat man sie Anfang Februar schon wieder vergessen. Oder vielleicht macht man es auch bewusst so, dass man es Anfang Februar wieder vergisst. Ich komme manchmal in Häuser, da stehen Listen, wo es um Medikamente geht. Also welche Medikamente sind wann zu nehmen, dass man auch wirklich nichts vergisst und dass man es im richtigen Verhältnis und zur richtigen Zeit nimmt. Auch da ist es manchmal hilfreich, wenn man es aufschreibt, dass man, ja, das auch funktioniert. Manchmal, wenn ich in Häuser komme, liegen da Listen, die kenne ich jetzt von mir nicht. Da sind die Fernsehsender fein säuberlich handschriftlich aufgeschrieben und die Zahlen dazu, wo sie auf der Fernbedienung eben auch zu finden sind, dass man die richtige Zahl drückt. Vielleicht kennt ihr das auch von manchen, das ist ganz interessant. Die richtige Zahl von der Oma oder vom Opa, da hat man das manchmal, gell, dass das richtig läuft. Oder Telefonnummern, die auf Listen am Telefon hängen, die wichtigsten Telefonnummern in der Liste aufgeführt, dass man die übersichtlich hat und auch gleich weiß, wo jemand anruft. Genau, solche Listen sind mir auch eingefallen. Vielleicht gibt's noch mehr, gibt sicherlich noch ganz viele mehr. Es gibt Teilnehmerlisten, wenn man da draufsteht, dann gehört man dazu. Bei der Freizeit zum Beispiel oder so. Wer war es noch? Habe jemand gehört? Hausaufgabeheft. Oh ja, das ist auch eine Liste. Habe ich schon ganz verdrängt, aber natürlich, das Hausaufgabeheft. Eine Liste, die der Lehrer dir schreibt, was du tun. Ist auch To-Do-Liste eigentlich, gell? Hausaufgabe. Und da muss man sogar, beim Hausaufgabeliste, die muss man abarbeiten, weil sonst kommt jemand und sagt, oh, du hast da was vergessen, du bist noch nicht fertig. Spiel bei den Erwachsenen auch, die ein Auto duscht und wenn die nicht fertig ist oder sich nicht abarbeitet, dann ist es irgendwie unangenehm. Also ich finde, das ist das, was das Anstrengende ist an den To-Do-Listen. Jedenfalls bei mir ist es so, komischerweise wird die Liste nie kürzer. Also da arbeitet man was weg und streicht was weg oder macht einen Haken hin und dann ruckzuck ist wieder was anderes da und selbst im Urlaub hat man irgendwelche Liste dastehen, wo man gar nicht hinterherkommt. Kennt das auch von eurer To-Do-Liste? Die sind irgendwie gemein. Also die werden nicht weniger. Kann ganz schön frustrierend sein, auch so eine To-Do-Liste, die da ständig einem präsentiert, was man noch zu tun hat, oder Hausaufgabeliste, gell? Kann manchmal frustrierend sein. Deshalb sind Listen vielleicht nicht immer nur schön, sondern manchmal auch anstrengend. Also manchmal finde ich es auch wirklich anstrengend, wenn da so ganz viele Sachen auf einer Liste stehen und man kommt gar nicht hinterher. So eine Liste ist unser Predigtext heute auch. Eine lange Liste. Der Paulus schreibt uns eine Liste von 21 Dingen und ist auch eine To-Do-Liste, denn er schreibt Dinge auf, die man tun soll. Das kann jetzt ganz schön wuchtig daherkommen, deshalb sage ich es euch auch vorher, wenn ich euch jetzt gleich diese 21 Dinge vorlese, dann lest es bitte nicht so wie eine To-Do-Liste, wo man dann davor steht und denkt, oh je, das schaffe ich ja nie, damit werde ich ja nie fertig. Und wie kann das jeweils gehen? Weil das kann ganz schön frustrierend sein, wenn man diesen Text so liest. Dann führt es eher dazu, dass man irgendwie gar nicht motiviert ist, überhaupt was zu machen. Vielleicht konzentriert ihr euch beim Zuhören auf eine oder zwei Dinge, wo ihr irgendwie sagt, ach ja, das finde ich interessant oder da kann ich einen Haken hinmachen bei mir oder vielleicht, das nehme ich mir vielleicht auf meine persönliche To-Do-Liste mit. Einfach nur mal konzentrieren auf ein, zwei Sachen, damit diese Liste nicht so wuchtig daherkommt wie so eine To-Do-Liste. Aber es ist eben eine. Deshalb lesen wir jetzt mal diese Liste. Paulus schreibt an die Gemeinde von Rom, diese 21 Dinge, ich lese euch aus der Übersetzung von der Guten Nachricht, da kommt euch ein Teil wahrscheinlich auch ein bisschen bekannt vor. Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse. Tut mit ganzer Kraft das Gute. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern
und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt standhaft in aller Bedrängnis, lasst nicht nach im Gebet. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden, und wetteifert in der Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern haltet Gemeinschaft mit den Verachteten. Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit. Und eigentlich geht die Liste sogar noch weiter, aber unser Predigtext für heute ist dieser Teil von dieser langen Liste. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Gemeinde, wenn man so eine Liste präsentiert bekommt, wenn Paulus einem schreibt, du sollst dies, du sollst jenes, das musst du noch machen und das musst du noch machen. Das kann schon ein bisschen frustrieren, so ein bisschen wie bei einer To-Do-Liste, dass man denkt, wie soll ich denn das alles schaffen? Kann irgendein Christ überhaupt das alles hinkriegen? Kann man daran nicht nur scheitern? Ist das nicht so ähnlich wie die Gebote, dass man vielleicht sich abmüht, aber dass man eigentlich nur daran sieht, dass man es nicht hinkriegt? Will der Paulus das den Römern mitgeben, dass sie so eine Liste haben, die sie eigentlich nie so richtig erreichen, ein Ideal, an dem man nur scheitern kann? Ich glaube, so dürfen wir diese Liste nicht lesen, weil sonst ist wirklich nicht das wollte Paulus ganz sicher nicht, dass er die Gemeinde in Rom so vollballert mit Aufforderungen, dass man gar nichts macht oder dass man irgendwie nur frustriert ist. Das ganz sicher nicht. Auch wenn es manchmal so rüberkommt, wenn man solche Paulus-Texte liest. Und das kann einem schon passieren, gell? Wenn man jetzt so einen Text liest oder jetzt für diesen Sonntag so einen Text hat, dann denkt man, was mache ich jetzt eine 21-Punkte-Predigt? Soll ich zu jedem einzelnen Punkt sagen, mach doch bitte das und mach doch jenes? Und nachher gehen alle raus und keiner macht irgendwas, weil keiner irgendwie die Kraft hat oder weil man auch gar nichts mitkriegt hat. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Deshalb ist mir ein Bild begegnet bei einem Kollegen, der hat gesagt, lest doch diese Liste mal ein bisschen anders, eben nicht wie eine To-Do-Liste, sondern er hat ein anderes Bild dafür verwendet, das hat mir gefallen. Nämlich, diese 21 Dinge, diese Aufforderungen kann man doch auch so lesen, wie bei einer Schneekugel. Also, Schneekugel, ihr wisst ja, was es ist, ihr kennt es wahrscheinlich noch. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt heutzutage oder ob das noch, ja, ein paar Nicket, die Hände in dem Setzkasten daheim stehen wahrscheinlich. Oder von irgendjemandem mal geschenkt kriegt oder vielleicht selber kauft oder aus dem Urlaub mitbracht oder so. Ich weiß nur, dass es eine Zeit lang mal, da hat man ständig irgendwie von Schneekugeln gehört, da war das ganz trendy und hip und irgendwie auch ein bisschen berüchtigt, weil so ein bisschen der Ausdruck von Spießigkeit damit verbunden worden ist wahrscheinlich. Aber in letzter Zeit ist mir es gar nicht mehr so vorkommen. Naja, jedenfalls gut, wenn ihr Bescheid wisst, was eine Schneekugel ist, denn diese Schneekugel kann ein schönes Bild sein für unseren Text. Dieses kleine Häusle oder dieses kleine Dorf, diese kleine Welt, umgeben von Wasser, und wenn man es in die Hand nimmt und schüttelt, dann schneit's. Dann sind da diese Fetzele drin, die da wie Schneeflocken sein sollen, dann gibt's dann Schneegestöber, dann geht's rund in dieser Schneekugel, dann bilden die so Muster, je nachdem wie die da fließen oder fliegen, alles ist in Bewegung, was sich da abspielt, eine wahre Pracht zum Angucken. Vielleicht sind die 21 Ratschläge von Paulus auch so ähnlich wie diese Schneeflöckchen in einer Schneekugel. Ganz unterschiedliche Formen, die aber in Bewegung kommen, wenn der Geist wirkt, wenn der Geist weht oder wenn man mal ein bisschen schüttelt an der Gemeinde. Vielleicht muss man an Gemeinde manchmal ein bisschen schütteln, dass was nicht zu träge wird, dass sich was nicht absetzt, sondern dass manchmal Dinge wieder aufgeschüttelt werden. Das probiere ich jetzt heute mal ein bisschen. Und wenn ihr nachher ein so ein Schneeflöckle mitnimmt für euch aus diesem Text, wo ihr sagt, ja, und das ist mein Schneeflöckle, das jetzt bei mir aufgewirbelt worden ist, dann bin ich zufrieden, dann ist super. Viel besser, als eine ganze Liste abarbeiten zu müssen mit 21 Punkten. Konzentriert euch auf dieses eine Schneeflöckle. Ich finde es schön, dieses Bild, weil es auch zu dem passt, was in dem Text heißt, seid nicht träge, schreibt der Paulus an die Römer. Und manchmal ist so, dass man träge wird, auch als Gemeinde träge wird oder persönlich im Glaubensleben. Da sind manche Sachen einfach irgendwann normal oder ja, hat sich so eingespielt oder verliert sich so ein bisschen wie dieses Schneeflöckle, das sich so langsam absenkt und dann liegen bleibt. Und dann muss es wieder aufgewirbelt werden, dass die Wirkung wieder kommt, die es eigentlich haben soll. Mir gefällt dieses Bild für Gemeinde. Leben im Schneegestöber wie in einer Schneekugel. Da kommt was in Bewegung, da strahlt es, strahlt was aus, das hat eine Wirkung nach außen. Eigentlich der die Schneekugel erfunden hat, das war mehr oder weniger eine Zufallserfindung. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen. Erwin Perzi hieß der Mann. Es war ein Österreicher, ein eigentlich kein Künstler oder so, sondern ein Mechaniker für Medizingeräte in Wien war der. Und er hat im Jahr 1900, wollte eigentlich eine Lampe erfinden oder irgendwie eine Lichtquelle, die für Mediziner besonders viel Licht zusammenbringt und bündelt. Und hat dabei gearbeitet mit Wasser und Kugeln und so. Und dann ist ihm aufgefallen, dass irgendwie hat er da Dinge reingegeben in das Wasser und hat dann gemeint, das sieht ja aus wie Schnee, wie wenn es schneit. Und hat irgendwie scheinbar ein Modell für seinen Freund gebaut gehabt von einer Kirche, die Mariazeller Kirche, und hat die jetzt in eine Kugel eingebaut und dann, dass es eben so aussieht, wie wenn es schneit, seinem Freund geschenkt. Das war der Beginn der Schneekugel, hat er sich patentieren lassen und wahrscheinlich auch gut dran verdient, vermute ich mal, vielleicht sogar mehr als an den Medizingeräten, wenn so eine Schneekugel erfindet. Da wird was lebendig, da wirkt was, da strahlt was aus. So eine ganz einfache Sache kann eine große Wirkung haben. Genau. Und es passt vielleicht ganz gut zum Leben, wenn man sich die Gemeinde vorstellt, wie so eine Schneekugel. Wir haben uns in der Schriftlesung daran erinnert, was das Wichtigste ist in unserem Miteinander. Die Liebe, hat es da geheißen. Die Liebe ist das höchste Gebot. In ihr erfüllt sich alles. In der Liebe zu Gott und in der Liebe zum Nächsten erfüllt sich alles, was Gott will. Vielleicht ist die Liebe in unserem Schneekugelbild ein bisschen wie das Wasser in dieser Schneekugel. Das, in dem sich Gemeinde befindet, in dem Gemeinde lebt. Wenn wir als Gemeinde leben in der Liebe zu Gott, in der Liebe zum Nächsten, dann wird es aufkommen, was der Paulus da alles beschreibt. Dann wird es in Bewegung kommen. Dann wird es auch eine Außenwirkung haben, nach außen ausstrahlen. Und ich werde jetzt nicht 21 Möglichkeiten angucken, was eine Schneeflocke sein kann, aber ein paar Einblicke kann ich schon geben, wie diese Liebe, wenn wir in der Liebe leben als Gemeinde, was das für Auswirkungen haben kann. Deshalb blende ich euch den Text mal nochmal ein. Ich werde jetzt aber ein bisschen hin und her springen in dem Text, also müsst jetzt auch nicht mitlesen oder suchen, sondern ich sage immer ein bisschen was aus der einen Ecke oder aus der anderen. Wenn wir als Gemeinde in der Liebe leben, dann glaube ich, dass sich diese Liebe auswirkt, zum Beispiel in dem, dass wir fröhlich sind in der Hoffnung. Dass wir fröhlich hoffen, weil wir die Liebe haben, die Liebe zu Gott. Wenn wir nämlich mit dieser Liebe zu Gott alles anschauen, was bei uns so passiert in dieser Welt, in unserer Zeit, dann können wir wirklich Hoffnung haben. Weil wir Liebe zu Gott haben, können wir hoffen. Das heißt jetzt nicht, dass man die Welt mit ihrem Elend nicht ernst nimmt oder dass man irgendwie ignorant ist für das Schwere in der Welt. Es heißt vielmehr, dass wir auf die Liebe schauen und dadurch die Hoffnung in uns spüren, die auch im Schweren aufkommt und lebendig wird. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir als Christen oder unsere Kirche auch so sehr das Leid der Welt in den Blick nehmen will und mittragen will und so, dass man die Fröhlichkeit von der Hoffnung aus dem Blick verliert, dass man die Fröhlichkeit dabei verliert, dass da so eine Schwere auf uns kommt, die eigentlich gar nicht zu uns passt. Weil wenn man in der Liebe Gottes Gemeinde lebt, dann kann man fröhlich hoffen, auch im Schweren. Das heißt nicht, dass man es dann irgendwie klein macht oder weniger sieht, sondern dass man die Hoffnung groß macht im Schwierigen. Und dazu braucht es die Liebe zu Gott. Und die Liebe zum Nächsten braucht es dazu auch. Weil für den hoffen wir ja. Deshalb wünsche ich uns eigentlich, dass da so diese fröhliche Hoffnung wieder wie so ein Schneeflocke ein bisschen aufkommen kann bei uns in der Gemeinde, da wo sie sich abgesetzt hat, da wo vielleicht die Schwere sie nach unten gedrückt hat. In der Liebe zu Gott können wir fröhlich hoffen. Das ist schon mal eins. Wenn wir Gott lieben, können wir auch standhaft aushalten, wenn es Bedrängnis gibt. Liebe zu Gott hilft uns, wenn wir mal Benachteiligungen tragen müssen, wenn man vielleicht nicht jeden Wunsch erfüllt kriegt. Ganz persönlich, aber auch als Gemeinde hilft uns die Liebe zu Gott, dass man standhaft bleibt. Auch dann, wenn man bedrängt oder angefeindet oder in Frage gestellt wird. Also der Paulus schreibt diesen Brief ja an die Christen in Rom. Die leben im Zentrum des Götzenkultes damals, die leben im Zentrum der weltlichen Macht, ganz in der Nähe vom Cäsar, der sich selber als Gott verehren ließ. Da ist natürlich schon, ja, da braucht man Standhaftigkeit in dieser Bedrängnis, um seinen Glauben zu leben. Aber auch in unserer Welt heutzutage, wo man so säkularisiert ist, erlebt man Christsein auch als bedrängt. Also, dass man von anderen bedrängt wird, wenn man sagt, man ist Christ oder wenn man das nach außen lebt. Da braucht man Standhaftigkeit. Und die können wir nicht aus uns selber kriegen, sondern die können wir aus der Liebe zu Gott erfahren. Wer Gott liebt, der kann standhaft sein, auch in der Bedrängnis. Und der den Nächsten liebt, auch der kann standhaft sein, weil er dann nämlich auch den lieben kann, der einem nicht wohlgesonnen ist. Sogar der Bedränger, oder wie heißt es da, die euch verfolgen, denen Gutes wünschen und die segnen, das kann der, der den Nächsten liebt. Das kann man nicht aus eigener Kraft raus, aber aus Liebe kann man es. Also auch da ist die Liebe das, was in Bewegung bringt, was möglich macht. Oder ein drittes. Liebe wirkt sich aus in beharrlichem Gebet. Liebe zu Gott führt immer wieder zu ihm zurück. Da darf man beharrlich sein und auch mit Gott im Gespräch bleiben, ihn auch an das erinnern, was wir von ihm erbitten und auch das beharrlich tun über lange Zeit. Wie viele Beter gibt es bei uns, die lange für denselben Menschen, für dasselbe Anliegen beten, ganz beharrlich sind? Ich glaube, das kann man nicht nur aus Sturheit oder aus Überzeugung, sondern aus Liebe. Weil man Liebe zu Gott hat und Liebe zu diesem Nächsten, den man in sein Gebet hineinnimmt. Das ist die Liebe, die uns da Beharrlichkeit schenkt im Gebet. Oder Liebe lässt uns Anteilnahme leben. Paulus schreibt, wir sollen weinen mit den Weinenden und lachen oder freuen, uns freuen mit den Fröhlichen. Das geht nur da, wo uns das, was den anderen bewegt, auch wirklich interessiert. Und was wäre es für ein Interesse, wenn es nicht aus Liebe geleitet wäre? Dann wäre es ein mechanisches Interesse, ein trockenes Interesse irgendwie. Aber da, wo man Liebe hat, zum Nächsten und auch zu Gott, da weint man mit den Weinenden, weil man sich für sie interessiert und man freut sich mit den Fröhlichen, aber auch, weil man sich genauso an dem freut, was ihnen gut tut. Auch da ist so die Liebe dann wieder der Antrieb, der das in Schwung bringt. Zwei habe ich noch aus unserem Predigttext. Die Gastfreundschaft ist mir besonders aufgefallen beim Durcharbeiten von dem Text. Gastfreundschaft ist nämlich insofern interessant, da habe ich was dazu gelesen, was mir ganz neu aufgegangen ist, dass es nämlich bei Gastfreundschaft nicht nur um die Fähigkeit geht, die jetzt jemand hat, dass es jemand gut kann oder gerne macht und dadurch auch zeigt, wie er selber das gut hinbekommt, sondern dass es in dem Kontext von dem Römerbrief darum ging, dass man in Rom auch die aufgenommen hat, die eben den Glauben weitergetragen haben, die als Missionare in die Gemeinde nach Rom gekommen sind. Und es hieß dann manchmal auch, dass man sich selber Bedrohungen aussetzen, also das heißt, dass man sich Bedrohungen ausgesetzt hat, wenn man so jemand aufnimmt. Die Bereitschaft dazu, andere aufzunehmen und sich selber auch Gefahren aufzusetzen, darum geht es bei der Gastfreundschaft, von der hier die Rede ist. Und auch das ist was, was man nicht nur aus eigener Stärke oder Kraft kann oder aus Begabung, sondern aus Liebe. Man nimmt den anderen auf, weil man den Nächsten liebt und weil man Gott liebt. Ein letzter Blickpunkt auf unseren Text. Liebe, ganz am Schluss, Liebe bewahrt uns davor, dass wir uns nur auf unsere eigene Klugheit stellen. Ich finde, auch das passt in unsere Zeit heute unheimlich gut rein, wo wir uns doch für so klug halten und für so aufgeklärt halten und für so entwickelt halten. Und natürlich sind wir dankbar, dass es Entwicklungen gibt im Lauf der Menschheit und in unserer Zeit heute auch, dass man aus Erfahrungen lernen kann und manche Erfahrungen, vielleicht manche schweren, auch nicht nochmal macht. Das ist gut und wichtig. Auch, dass man forschen kann, dass es Fortschritt gibt, ist wichtig. Aber wenn man das zum höchsten Maßstab macht, die eigene Klugheit, wie es in unserer Welt einfach auch passiert, dass man denkt, wir müssen es dann auch aus eigener Kraft, aus eigener Klugheit alles regeln und schaffen, dann wird es schwierig. Und deshalb brauchen wir die Liebe Gottes, die uns zeigt, dass unsere Klugheit zwar gut und wichtig ist, aber nicht das, auf das wir uns verlassen müssen, weil wir die Liebe Gottes haben. Wenn wir in unsere Welt schauen mit ihren Herausforderungen und unseren Problemen, dann ist es gut, dass wir klug sind, dass wir vernünftig damit umgehen, aber wir werden das nicht in den Griff kriegen, wenn wir uns nur auf unsere Vernunft verlassen, sondern wir brauchen den Blick auf Gott, der uns zeigt, dass es so viel Größeres gibt. Dass es eine Schöpfung gibt, die er für uns gemacht hat, die er schon erhalten hat, die er in seiner Filigranität erschaffen hat, die wir noch gar nicht kennen. Also wir können ja das, was in der Schöpfung ist, nach und nach erst stückweise und in kleinen Schritten entdecken und drüber staunen. Gott ist der, der noch viel mehr weiß über diese Schöpfung, der es alles gemacht hat und hält. Und deshalb kann auch da die Liebe zu Gott der Antrieb sein, zu staunen, zu forschen, auch über die Geheimnisse der Welt, ohne dass man sich dann auf die eigene Klugheit stellt. Auch politisch kann man sagen, das wäre ein guter Ratschlag. Nicht nur auf die eigene Klugheit stellen, sondern die Liebe Gottes und vor allem die Liebe zum Nächsten da auch mit ins Boot holen. Also auch da merkt man, was das für Wirkungen hat. Das war jetzt einfach mal ein kleiner Schwenk durch die Schneekugel unserer Gemeinde und was das vielleicht auswirken kann, wenn man jetzt nicht das als ganze komplette Liste abarbeiten muss, sondern wenn man an einzelnen Stellen das Schneeflöckle fliegen lässt. Und was zu unserer Schneekugel noch dazukommt, ist das Schöne an der Schneekugel ist ja die Wirkung, die sie hat. Auf manche wirkt es total beruhigend. Ja, man kann vor so einer Schneekugel sitzen und da reinstarren wie Fernseher gucken und ist total entspannt. Zumindest, wenn es dann so vor sich hinschneit. Vielleicht hat es auch was Verstörendes für manche, ich weiß nicht genau. Aber es hat auf jeden Fall eine Wirkung. Sieht schön aus, wenn es in eurem Sitzkasten steht. Gell, macht's was her. Und eigentlich wünsche ich mir, dass Gemeinde auch eine Wirkung nach außen hat. Und ich bin überzeugt davon, dass sie es durch die Liebe hat. Dass die Liebe das ist, was uns nach außen eine Wirkung gibt. Wir werden gleich ein Lied singen. Das gehört zu diesem Predigtext einfach dazu. weil ein Teil davon vorkommt. Ein Schlager aus den 90er Jahren, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübnis, beharrlich im Gebet, so heißt es, glaube ich. Eigentlich heißt dieses Lied aber nicht seid fröhlich in der Hoffnung, sondern das hat einen Titel, Zeichen der Liebe. Wusste ich gar nicht, dass es so hieß. Das hat der Diethelm Strauch, der Bruder von Peter Strauch, Anfang der 90er Jahre so genannt, als er es geschrieben hat. Aber genau darum geht's nämlich, dass es Zeichen der Liebe sein sollen. Und es kommt dann in den Versen, werdet ihr gleich merken, da wird es sehr schön beschrieben, dass das, was wir tun als Gemeinde, unser Dienen, unser Leben, unser Hoffen, unser Lieben, sind Zeichen der Liebe für diese Welt, heißt es da immer. Es hat eine Wirkung nach außen, so ähnlich wie die Schneekugel eine Wirkung hat. Dann ist dieser Text für mich viel wirkungsvoller, wenn wir jetzt eben nicht sagen, wir haben dann eine Liste vor uns, die wir alle abarbeiten müssen und an der wir uns mehr schlecht und recht irgendwann scheitern, sondern wir haben da eine Liste vor uns der Vielfalt dessen, was Schneeflocken sein kann in unserer Gemeinde, was eine Außenwirkung haben kann. Und beim einen ist vielleicht das eine, was jetzt mehr aufkommt, und beim anderen ist was anderes. Es muss auch nicht jeder den ganzen Schneesturm machen. Zum Schluss schüttel ich euch als Gemeinde noch ein bisschen, weil das kürzere Schneekugel halt einfach auch dazu, die muss geschüttelt werden. Deshalb müsst ihr als Gemeinde jetzt auch ein bisschen geschüttelt werden. Aber keine Sorge, ihr müsst euch jetzt nicht irgendwie groß bewegen. Ihr dürft aber, wenn ihr wollt. Wir machen das jetzt so, ich lese den Text noch einmal vor. Ganz langsam. Und dann dürft ihr an ein oder zwei oder drei Stellen, so wie ihr wollt, auch an mehreren, aber da, wo ihr sagt, das ist jetzt für mich ein Schneeflöckle in diesem Text, das für mich jetzt in Bewegung geraten ist, ja, für mich persönlich, ein so ein Abschnitt, da dürft ihr die Hand heben. Ihr dürft da aufstehen, wenn ihr wollt, aber die Hand heben reicht mir. Ich möchte einfach so, dass man ein bisschen sieht, wie hier und da, wie unterschiedlich diese Schneeflöckchen sind bei uns in der Gemeinde. Und wenn wir natürlich alle beim Gleichen, dann gibt's halt an der Stelle ein Schneesturm, aber ich glaube, das funktioniert sehr schön, wenn man mal sieht, wie unterschiedlich, und das macht Gemeinde ja auch aus, dass man an ganz unterschiedlichen Stellen auch an so einem Text sagt, ja genau, und das ist jetzt mein Schneeflöckle für heute. Und dieses Schneeflöckchen nimmst du dann mit aus diesem Text und alles andere darf dann auch jemand anderes mitnehmen. Deshalb gucken wir jetzt mal, was da beim Schütteln rauskommt. Wenn ich es vorlese, danach sage ich Amen und dann singen wir, seid fröhlich in der Hoffnung, die Zeichen der Liebe. Jetzt bin ich gespannt, was eure Schneeflöckle sind. Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse. Tut mit ganzer Kraft das Gute. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. Ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. Bleibt standhaft in aller Bedrängnis. Und lasst nicht nach im Gebet. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden. Und wetteifert in der Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt euch zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern haltet Gemeinschaft mit den Verachteten. Verlasst euch nicht auf eure Klugheit. Also an alle, die jetzt online zugucken, das hättet ihr sehen müssen, wie es da hier fast schon geschneit hat vor lauter Händen, die hier und da aufgehen. Wunderbar, das ist unsere Schneekugel hier. Amen dazu. Zeichen der Liebe.